Hier ist das Erste Deutsche Fernsehen mit dem Nachtmagazin.
Schönen guten Abend, herzlich willkommen zum Nachtmagazin. Betroffenheit und Entsetzen, das empfinden viele Menschen weltweit an diesem Abend angesichts der Bilder aus Paris. Die Kathedrale Notre-Dame brennt lichterloh. Manche Gebäude sind eben mehr als einfach nur die Summe ihrer Bauteile. Sie repräsentieren eine Epoche, eine Kultur oder ein ganzes Land, weswegen die Bilder aus Paris eine solch gewaltige Kraft haben. An dieser Stelle weiter zu unserem Korrespondenten Matthias Wert. Sie stehen ganz in der Nähe von Notre-Dame. Am Abend hat sich Frankreichs Präsident Macron zu dem Großbrand geäußert. Was waren denn seine Aussagen?
Ja, er hat sich relativ kurz und sehr ruhig geäußert. Er hat gesagt, hier brennt ein Teil von uns Franzosen, und das schmerzt unendlich. Er hat es im Prinzip dabei belassen, denn es wäre auch fehl gewesen, jetzt hier große Worte zu sagen. Denn die Menschen stehen hier herum, die singen, die stehen um Notre Dame, sie beten und sie weinen auch ganz viele. Denn hier geht ja nicht nur ein religiöses Symbol in Flammen aus, sondern auch ein nationales Symbol. Diese Kathedrale steht mitten im Herzen von Paris. Hier kommen die Menschen hin, wenn getrauert wird, zum Beispiel nach den Terrorattentaten vor 4 Jahren. Also dies hier hat eine Bedeutung deutlich über Paris hinaus.
Die Löscharbeiten dauern den ganzen Abend an. Wie ist denn die Lage dort zurzeit?
Also beim Kirchenschiff ist ein großer Teil des Dachs eingestürzt. Dort muss man sich vorstellen, sind 250 Tonnen Blei verbaut worden. Die schmelzen in dieser Hitze und erzeugen allein dadurch zusätzlich einen solchen Hitzestrahl, dass man sich dem eigentlichen Brandherd kaum nähern kann. Die Feuerwehrleute leisten dort Höchstarbeit. Ihnen ist es offenbar gelungen, den brennenden nördlichen Turm von Notre-Dame, den wir so ein bisschen im Dunkeln noch hinter uns sehen, dort einigermaßen unter Kontrolle zu kriegen, sodass die Feuerwehr gesagt hat, sie sind optimistisch im Moment, dass beide Türme erhalten werden können. Der Rest der Kathedrale aber wird wahrscheinlich nicht mehr zu retten sein. Aber die Bürgermeisterin von Paris, Anne Hidalgo, hat den Parisern, hat den Franzosen versprochen, Notre-Dame so schnell wie möglich nach dieser Katastrophe wieder aufzubauen.
Matthias Wert, vielen Dank. Wir sprechen dann am Ende der Sendung noch einmal mit Ihnen. Martin Winterkorn, der ein oder andere muss vielleicht kurz überlegen, was war da nochmal genau? Denn inzwischen ist es 3,5 Jahre her, dass Winterkorn als damaliger VW-Konzernchef in den Fokus des Geschehens rückte. Damals nahm nämlich die Dieselaffäre ihren Anfang. Winterkorn trat wegen des Skandals zurück und seitdem war es eher ruhig um ihn geworden. Damit ist jetzt Schluss. Denn die Staatsanwaltschaft Braunschweig hat Anklage gegen Winterkorn erhoben. Der Vorwurf: schwerer Betrug und Wettbewerbsverstöße. Bei anderen Führungskräften lautet die Anklage auch auf Untreue, weil sie Boni zu Unrecht kassiert haben sollen. Martin Winterkorn steht damit jedenfalls wieder im Rampenlicht und Martina Thorausch berichtet.
Lange war es ruhig um den ehemaligen Volkswagen-Chef Winterkorn. Doch die Ermittlungen liefen weiter. Vorläufiges Ergebnis: im Dieselskandal von Volkswagen hat die Braunschweiger Staatsanwaltschaft Anklage erhoben. Danach soll Winterkorn die millionenfachen Abgasmanipulationen gebilligt haben.
Dem ehemaligen Vorstandsvorsitzenden Dr. Winterkorn wird tateinheitlich ein besonders schwerer Fall des Betruges, ein Verstoß gegen das Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb sowie eine Untreue vorgeworfen.
Ob es tatsächlich zu einem Prozess kommt, das prüft jetzt das Landgericht Braunschweig. Winterkorn selbst hat, wie hier bei einer Anhörung im Untersuchungsausschuss des Bundestages, stets betont, nichts von den Dieselmanipulationen gewusst zu haben. Dabei geht es um Abschalteinrichtungen, die dafür sorgten, dass Millionen Fahrzeuge nur auf dem Prüfstand sauber waren, auf der Straße aber ein Vielfaches der zulässigen Stickoxide ausstießen. Kurz nach Bekanntwerden dieses Betruges war Winterkorn im September 2015 von seinem Vorstandsposten zurückgetreten.
Ich entschuldige mich in aller Form bei unseren Kunden, bei den Behörden und der gesamten Öffentlichkeit für das Fehlverhalten. Bitte glauben Sie mir, wir werden alles tun, um entstandenen Schaden wieder gut zu machen.
Winterkorns Anwälte kritisierten heute, dass die Verteidigung noch keine Möglichkeit zur vollständigen Akteneinsicht hatte. Dem mittlerweile 71-jährigen Beschuldigten drohen bis zu 10 Jahre Gefängnis und ein Entzug der Bonuszahlungen. Das könnten bis zu 11 Millionen Euro sein. Volkswagen wollte sich heute nicht äußern, da gegen Einzelpersonen ermittelt werde. Die Abgasmanipulationen haben den Konzern bislang 29 Milliarden Euro gekostet, vor allem Entschädigungen in den USA. Dazu kommen Strafen und Nachrüstungen als Folge des millionenfachen Dieselbetrugs.
Am Ende war es nur noch eine Formalie am Rande des Treffens der EU-Agrarminister in Luxemburg. Die EU-Urheberrechtsreform, lange diskutiert und hoch umstritten, ist endgültig beschlossen. Die Mitgliedsländer haben heute mehrheitlich dafür gestimmt. Das Anliegen der Reform, Urheber sollen für ihre Inhalte im Netz eine bessere Vergütung erhalten. Doch die Kritiker befürchten, dass sogenannte Upload-Filter Meinungs- und Pressefreiheit im Netz gefährlich einschränken könnten. Die Bundesregierung sagte zu dem Vorhaben heute ja, aber. Thomas Becht berichtet.
Ministerrat der EU. Es ist ein Spagat, den die Bundesregierung hier versucht. Sie will die Entscheidung für die Reform auf europäischer Ebene nicht blockieren, kann aber den massiven Protest nicht ignorieren, den es in Deutschland dagegen gibt. So stimmt die Bundesregierung für die Urheberrechtsreform mit ja. Doch dann kommt das Aber.
Ziel muss es sein, das Instrument Uploadfilter weitgehend unnötig zu machen.
Genau die sind ein Knackpunkt der Reform. Denn Artikel 17 legt fest, dass Upload-Plattformen wie Facebook, YouTube und Instagram für alle Inhalte haften, die Nutzer bei ihnen hochladen. Bevor Filme und Musik veröffentlicht werden, muss das Urheberrecht geklärt werden. Das Ziel? Künstler fair vergüten. Sind die Rechte ungeklärt, könnten Inhalte beispielsweise schon vor dem Hochladen durch sogenannte Upload-Filter blockiert werden. Davor warnen viele Experten und vor allem auch junge Menschen protestierten zuletzt dagegen. Sie befürchten, die Richtlinie schränke das Internet massiv ein. Die Upload-Filter seien Zensur, fehleranfällig und würden die Kreativität und Meinungsfreiheit beschneiden. Die Bundesregierung will die Richtlinie so umsetzen, dass das nicht passiert. Sie strebe an,
dass Upload-Plattformen auch in Zukunft frei und zensiert als Kommunikationskanäle für die Zivilgesellschaft, für jeden Bürger zur Verfügung stehen.
Wie genau das ohne die Upload-Filter gehen wird, ist allerdings noch unklar. Die Opposition ist skeptisch, dass es gelingt. Sie kritisiert vor allem, dass die Bundesregierung trotz der Bedenken zugestimmt hat.
Nicht nur aus dem Sinne, dass wir den Upload-Filter bekanntermaßen für falsch halten, den wir in diesem Gesetz nicht gebraucht hätten mit Blick auf das Urheberrechtsschutz, sondern dass heute auch eine fatale Entscheidung für das Vertrauen in die Europäische Union selbst war.
Was mich am meisten aufregt, ist, dass hier praktisch doppelgesichtig gehandelt wird. Auf der einen Seite führt man die Kritiker und Kritikerinnen mit an, auf der anderen Seite stimmt man zu.
Weil die Reform eine EU-Richtlinie und keine Verordnung ist, hat die Bundesregierung jetzt 2 Jahre Zeit, einen Weg zu finden, die umstrittenen Upload-Filter zu vermeiden.
Es ging heute alles ganz schnell. Noch am Tag der Verhandlung entschieden die Verfassungsrichter in Karlsruhe, auch vollbetreute Menschen mit geistiger Behinderung oder psychischen Krankheiten dürfen bereits an der Europawahl Ende Mai teilnehmen. Die Entscheidung fiel im Eilverfahren, aber selbst dafür ging es ungewöhnlich schnell. Allerdings drängt ja auch die Zeit, denn damit die betroffenen 80.000 Menschen von ihrem Recht auch wirklich Gebrauch machen können, müssen die Vorbereitungen zur Beteiligung von Menschen mit Behinderung an der Wahl jetzt auch wirklich auf Hochtouren anlaufen. Frank Bräutigam berichtet.
Selbstständig zu sein im Alltag ist Pascal Krüger wichtig. Wegen einer Entwicklungsstörung und einer Sprachschwäche wurde für ihn ein rechtlicher Betreuer für alle Lebensbereiche bestellt. Weil er bisher von Bundestagswahlen ausgeschlossen war, hatte er geklagt. Im Januar gab ihm das Bundesverfassungsgericht recht. Der Ausschluss verstoße gegen das Verbot, Menschen mit Behinderungen zu benachteiligen, weil er zu pauschal sei. Die Große Koalition reagierte und beschloss, das Wahlrecht zu ändern. Allerdings erst zum Juli und nicht schon zur Europawahl im kommenden Mai. So schnell könne man das nicht vernünftig regeln und auch rein praktisch nicht umsetzen. Für Grüne, FDP und Linke unverständlich und so klagten 216 Bundestagsabgeordnete in Karlsruhe im Eilverfahren.
Es kann nicht sein, dass wegen des Verwaltungsaufwandes und der Zögerlichkeit von Union und SPD Menschen auf dieses Bürgerrecht verzichten müssen.
Am Abend erließ das Bundesverfassungsgericht eine einstweilige Anordnung und gab den Abgeordneten recht. Das Ergebnis? Menschen, die unter Vollbetreuung stehen, können an der Europawahl am 26. Mai teilnehmen, wenn sie möchten.
israelischen Forschern ist es zum ersten Mal gelungen, ein komplettes Herz inklusive Zellgewebe und Blutgefäßen zu drucken in einem 3D-Drucker. Ähnliche Versuche hatte es bereits in der Vergangenheit gegeben, allerdings bisher nur mit synthetischen Stoffen oder anderem natürlichem Gewebe. Die Idee dahinter ist, dass Organe aus dem 3D-Drucker eines Tages Organspenden überflüssig machen sollen. Insofern bedeutet die heutige Premiere einen großen Schritt nach vorn, aber das Herz aus dem Drucker schlägt noch nicht. Susanne Glass berichtet.
Seit heute Mittag stehen in diesem Labor der Tel Aviver Universität die Telefone nicht mehr still, seitdem sie ihren Durchbruch nach 4 Jahren Forschung präsentiert haben. Mithilfe eines 3D-Druckers geschaffen, ein menschliches Herz im Miniaturformat, der Größe einer Kirsche oder eines Hasenherzes. Es ist das erste Mal, dass es gelungen ist, ein ganzes Herz mit Zellen und Blutgefäßen nachzubilden. Ein großer Fortschritt bei der Behandlung von Herz-Kreislauf-Erkrankungen sowie ein möglicher Ersatz für Spenderherzen, die ohnehin rar sind. Besonders wichtig dabei, all die anderen Herzen, die bisher gedruckt wurden, stammten, soweit wir wissen, aus synthetischen Stoffen oder anderen Materialien, aber nicht vom Patienten selbst. Sie haben jetzt erstmals die Gewebezellen des Patienten genutzt, um daraus eine Art Tinte für den 3D-Drucker herzustellen. Der Patient als Spender seines eigenen Herzens. In diesem Fall hoffen wir, nach einer Transplantation verhindern zu können, dass der Körper das neue Herz als Fremdkörper abstößt. Und wir hoffen, dass sich das Organ voll im Körper integriert, also etwa auch mit dem Nervensystem und dem Blutsystem interagiert. Als nächstes, so die Forscher, müssten sie ihren gedruckten Herzen beibringen, wie echte zu schlagen. Die Zellen seien zwar in der Lage, sich zusammenzuziehen, hätten aber bisher nicht die Fähigkeit zu pumpen. Nur eine von vielen Herausforderungen, die jetzt anstehen. Bis alle bewältigt sind, wird es nach Ihrer Einschätzung noch mindestens 10 bis 15 Jahre dauern.
Zurück nach Deutschland. Wer in diesen Tagen durch den Deutschen Bundestag geht, der wird dort ein paar außergewöhnliche Bilder zu sehen bekommen. Comics nämlich. Sie zeigen historische Ereignisse und Biografien und geschaffen hat sie Simon Schwarz. In seiner neuesten Arbeit hat er 45 deutsche Politiker porträtiert, alles Persönlichkeiten, die den Parlamentarismus geprägt haben. Damit sind die Comics auch eine Zeitreise durch mehr als 140 Jahre. Alex Jakubowski berichtet.
Er hat den Blick für die vergessenen und manchmal skurrilen Biografien. Comiczeichner Simon Schwarz hat Parlamentarier gezeichnet von 1848, dem Parlament in der Frankfurter Paulskirche, bis zur Wiedervereinigung 1990. 45 Politiker insgesamt.
Sie kommen aus den unterschiedlichsten sozialen Hintergründen, haben auch die unterschiedlichsten politischen Motivationen, aber sie eint der Glaube an eine parlamentarische Demokratie. Und das ist tatsächlich in Deutschland nicht selbstverständlich.
Eine Seite pro Biografie. Heinrich von Gagern etwa ist darunter, der erste Präsident eines deutschen Parlaments. Rudolf Virchow, Mediziner und Politiker und Visionär. Er hatte schon früh die Idee eines vereinten Europas. Oder auch Heiner Geißler.
Der junge Geißler ist immer ein bisschen im alten Geißler zu sehen und andersrum. Und das spielt darauf an, dass ja der Linkenfresser der 70er Jahre, der gegen die SPD und die Grünen ausgeteilt hat, am Schluss bei Attac war und eher linke Positionen vertreten hat. Man kann sich aber natürlich streiten, ob er wirklich so einen Wandel durchgemacht hat und ob nicht immer noch ein bisschen was vom alten Geißler auch in dem Jungen war und andersherum.
Die Originale von Simon Schwarz hängen zurzeit im Foyer des Deutschen Bundestages. Dessen Kunstbeirat hatte dieses Projekt in Auftrag gegeben, um den Besuchern Politik auf eine andere Art näher zu bringen.
Und das ist genau sozusagen die Idee, die Schwellenangst zu nehmen vor der Politik und auch ein Stück weit die Fremdheit zu nehmen. Es gibt ja immer wieder die Sage, dass Politik sozusagen weltfremd und menschenfremd sei und dass Politiker was machen, was eigentlich kein Mensch versteht. Und das Comic ist in der Lage, das ganz anders zu vermitteln.
Politikvermittlung im Comic. Verständnis für Demokratie und Demokraten gewinnen. Wenn das gelingt, so meint Zeichner Simon Schwarz, dann hätten seine Arbeiten ihr Ziel erreicht.
An dieser Stelle schauen wir noch auf ein Sportereignis, nämlich auf ein wichtiges Basketballspiel. Heute stand das dritte und entscheidende Finalspiel im Eurocup in Valencia an. Berlin hatte dabei alle Chancen zu gewinnen. Am Ende stand dann aber ein 63-89 und damit eine deutliche Niederlage.
Den bislang größten Erfolg einer deutschen Vereinsmannschaft knapp verpasst. Berlin muss Valencia beim Feiern zusehen.
Es tut jetzt gerade unglaublich weh. Schön ist, dass man im Finale gestanden hat von so einem guten, großen Contest. Und das ist ein Schritt, aber eigentlich will man das Ganze schon gewinnen.
Die Berliner in Blau kommen besser in die Partie mit schnellem Spiel und einfachen Punkten. Hier für den US-Amerikaner Peyton Siever. Die ersten 11 Zähler gehen allesamt aufs Alba-Konto. Doch der dreimalige Eurocup-Sieger fängt sich schnell und dreht, angeführt vom Montenegriner Dubljevic, das Spiel. 46-33 der Halbzeitstand im Pavillon Fuente de San Luis. Die zweite Hälfte ist eine Gala der spanischen Spitzenmannschaft, die den Ball laufen und Berlin keine Chance mehr lässt. Alba hat mit der jüngsten Mannschaft des Wettbewerbs eine großartige Saison gespielt. Daran ändert auch das bittere Ende nichts. Valencia spielt die Partie abgeklärt zu Ende und gewinnt mit 89-63. Der große Traum vom Europapokalsieg ist geplatzt.
Kurz vor Ende der Sendung schauen wir noch einmal nach Paris, wo seit dem Abend die Kathedrale Notre-Dame in Flammen steht. Matthias Wert, gibt es denn aktuelle Entwicklungen?
Also man sieht vor allen Dingen hier die Menschen, die hier weiterhin ausharren, nicht nach Hause gehen wollen, als wollten sie ein Schutzkondom über diese brennende Kathedrale bilden. Das sind schon ergreifende Szenen. Im Moment werden die Feuerwehrleute ausgewechselt und jedes Mal, wenn hier ein Mannschaftswagen vorbeikommt oder ein Tanklastwagen vorbeikommt, wird hier mit Applaus begleitet, denn die Leute wissen, was die dort für eine Leistung erbringen. Das ist eine mörderische Hitze dort. 250 Tonnen Blei sind dort verbaut worden, die schmelzen gerade und strahlen unglaubliche Hitze aus. Man kommt nicht richtig ran an den Gasherd, aber an den Brandherd, aber immerhin ist es gelungen, ganz offensichtlich, die beiden Haupttürme vor den Flammen zu retten. Die sind offenbar nicht mehr einsturzgefährdet. Man hofft darauf, hinterher wieder aufbauen zu können.
Ist denn absehbar, wie es jetzt weitergeht, wie auch der morgige Tag beginnen wird?
Also noch sind die Flammen, ist das Glühen dort unten nicht im Griff. Die Feuerwehr wird weiterhin dafür sorgen müssen, dass sich das Feuer nicht neu entflammt, dass es nicht aufgreift auf die drumherum liegenden alten historischen Häuser, die ja auch bedroht waren die ganze Zeit. Und dann wird man anfangen zu untersuchen, was ist denn eigentlich tatsächlich die Ursache gewesen. Da hat man bislang ja nur Vermutungen, dass das durch die Renovierungsarbeiten im hinteren Teil der Kirche gekommen sei. Und man wird natürlich versuchen, zu sehen, wie kann man denn den Wiederaufbau beginnen. Denn das hat die Pariser Bürgermeisterin heute den Leuten versprochen. So schnell wie es irgendwie geht, soll Notre Dame, dieses Symbol, nicht nur religiöse, sondern nationale Symbol Frankreichs, wieder aufgebaut werden.
Matthias Wert, ganz herzlichen Dank an diesem Abend nach Paris. Und ganz zum Schluss haben wir dann doch noch gute Nachrichten für Sie, denn der Frühling ist im Anmarsch. Heute war es ja in den meisten Teilen Deutschlands bereits sonnig und mild. Nur der Südwesten bekommt noch einige Wolken und auch etwas Regen ab. Hier die genaue Vorhersage.
Heute Nacht ist es zunächst meist sternenklar, im äußersten Nordosten auch mal wolkig. Später reichen uns von Frankreich neue Wolken, die sich am Tag noch etwas ausbreiten und örtlich Regen bringen. Auch im Nordosten noch ein paar Wolken, sonst scheint verbreitet die Sonne. Am Tag auf Rügen knapp unter 10, an Rhein und Main nahe 20 Grad. In der Nacht auf Mittwoch bis 10 Grad am Niederrhein, im Zittauer Gebirge nur minus 3 Grad.
Und soweit das Nachtmagazin für heute. Hier geht es jetzt weiter mit dem Tatort und Linda Zerwakis meldet sich dann wieder mit der Tagesschau gegen 2.15 Uhr. Kommen Sie gut durch die Nacht und in den neuen Tag. Tschüss.